Deutschlandfunk.
Liebe Hörerinnen und Hörer von Eine Stunde History, es ist endlich soweit. Unser Podcast hat Geburtstag und ist jetzt 10 Jahre alt.
Ging wie im Flug. Aber so ist das mit der Zeit. Und wir hatten ja angekündigt, dass es zu diesem runden Geburtstag was Neues geben soll. Und das ist etwas, was ihr euch in den vergangenen 10 Jahren von uns immer wieder gewünscht habt. Nämlich erzählt die Geschichte doch bitte mal der Reihe nach.
Und weil ihr uns ja schon so lange treu seid und ihr ja auch immer mehr geworden seid, haben wir beschlossen, alles klar, das machen wir und zwar in 100 Folgen.
100 Folgen History, das ist ein wunderbar dickes Brett, das wir da bohren wollen und wir freuen uns ziemlich drauf, Stück für Stück weiter zu bohren. Aber selbst bei 100 Folgen müssen wir eines vorweg sagen, das kann unmöglich eine wirklich vollständige Geschichte der Menschheit werden mit allem drum und dran. Wir haben aber versucht, für euch da den ein oder anderen roten Faden zu finden, um mehr über uns selbst zu lernen.
Wir wollen versuchen herauszufinden, wie wir hier in der Mitte Europas so geworden sind, wie wir sind. Warum unsere Landkarte so aussieht, wie sie aussieht. Woher unsere Gesetze und unsere Sprachen stammen. Woher die Menschen kommen, die hier leben und warum wir so zusammenleben, wie wir es tun.
Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber wie schon immer in diesen letzten 10 Jahren mit einer irren Freude an Geschichte und dem Ziel, dass ihr nachher mehr wisst als vorher.
Uns gibt es wie immer im Wechsel und Matthias ist natürlich auch dabei.
Steffi macht heute den Auftakt und zwar da, wo alles angefangen hat. In einer Höhle.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jetzt mal der Reihe nach. In 100 Folgen vom Anfang bis jetzt.
Folge 1. Die Höhle von Chauvet.
Mit Steffi Orbach.
Wie sind wir hier in Europa geworden, wie wir sind? Und warum leben wir so zusammen, wie wir es tun? Das sind nur 2 der Fragen, die wir in den kommenden 100 Folgen von Eine Stunde History versuchen wollen zu klären. Und wir haben lange hin und her überlegt bei der Frage, wo fangen wir da an? Entschieden haben wir uns für die Höhle von Chauvet. Sie liegt im heutigen Frankreich. Entdeckt wurde sie 1994 von 3 Hobbyarchäologen, darunter Jean-Marie Chauvet, nachdem die Höhle dann ja auch benannt wurde. Und diese Höhle, die gibt uns sehr, sehr viel Aufschluss darüber, wie das menschliche Leben vor 30 bis 40.000 Jahren funktioniert hat. Denn die Menschen damals haben das wunderbarerweise alles aufgemalt. Die Malereien in der Höhle von Chauvet gehören also sozusagen zu den ersten Aufzeichnungen der Geschichte in Europa. Was ist dort abgebildet? Was sagt das aus? Was können wir dort lernen über unsere Anfänge auf diesem Kontinent? Darum soll es gehen in der ersten Folge von Eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach in 100 Folgen vom Anfang bis jetzt. Schön, dass ihr dabei seid.
Aus den prallgefüllten Schatzkammern der Menschheitsgeschichte. Euer Deutschlandfunk Nova-Historiker Dr. Matthias von Helfeld.
Hallo Matthias.
Sei gegrüßt.
Bevor wir uns diese Aufzeichnungen jetzt in der Höhle von Chauvet ansehen, die ja von Menschen angefertigt wurden, müssen wir doch noch mal einen kleinen Exkurs in die Vorgeschichte der Menschheit machen. Und dazu gab es im Sommer 1974, noch gar nicht so lange her, eine sehr wichtige und interessante Entdeckung in Afrika. Forscher fanden ein fossiles Teilskelett im Afar-Dreieck in Äthiopien und nannten es Lucy. Zum Namen kommen wir noch, aber erstmal, was war denn das Besondere an diesem Skelett?
Ja, das Alter war vermutlich das Besondere, etwa 3,2 Millionen Jahre alt. Dann der Zustand der Knochen, der war auch sehr erstaunlich, die offenbar die ganze Zeit über unter Schlamm oder Geröll und Sand an einem Flussufer lagen. Sie waren geschützt vor Tieren, es gab jedenfalls keinerlei Bissspuren. Und so konnte man gut bestimmen, was das für ein Lebewesen gewesen war. Nämlich eine Frau der sogenannten Vormenschen. Aus einer bestimmten Gattung der Familie der Menschenaffen. Da die Knochen in einem so guten Zustand waren und sind, konnte man anhand des Beckens feststellen, dass diese Frau wohl aufrecht ging. Es wurden später noch weitere Skelette dieser Art gefunden, noch ein paar 10.000 Jahre älter sogar, sodass es nahe liegt, dass es auch schon vor Lucy Vormenschen gab, die auf ihren Hinterbeinen standen und gingen. Man könnte jedenfalls sagen, die Geschichte der Menschheit beginnt mit den Füßen. Nämlich dem aufrechten Gang. Und Lucy steht für diese Entwicklung.
Ja, im wahrsten Sinne des Wortes. Lucy steht. Welche Auswirkungen hatte diese Veränderung denn?
Naja, sie konnte sich jetzt zum Beispiel auf Wanderschaft begeben. Dafür büßte sie aber Fähigkeiten ein, zum Beispiel besonders gut und schnell klettern zu können. Weil ihre Arme nicht mehr so muskulös zu sein brauchten, wie beim Gang mit allen Vieren. Dafür sind seine oder ihre Hände nun geeigneter, filigrane Arbeiten zu erledigen. Sie konnten Jagdwaffen oder einfache Werkzeuge herstellen. Diese Vormenschen begannen den Weg, der nach Millionen Jahren zu uns führt. Sie haben sich also buchstäblich auf die Hinterbeine gestellt und den aufrechten Gang geprobt.
So, jetzt ist Lucy natürlich zweifellos ein sehr, sehr schöner Name. Aber warum wurde er denn hier in diesem Fall gewählt?
Ja, ziemlich profan, ehrlich gesagt. Als die Forscher die Knochen, die sie da gefunden haben, abends gesammelt und katalogisiert haben, da hatten sie auf ihrem Tisch ein kleines Transistorradio stehen und da lief Musik. Und in dem Moment, wo sie dachten, wie heißt das eigentlich, lief der Song von den Beatles, Lucy in the Sky with Diamonds. Und da hören wir jetzt mal kurz rein.
Ja, wir wollen mehr erfahren über Lucy und Co. Dr. Philipp Gunz ist Paläoanthropologe, forscht am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Hallo, Herr Gunz.
Guten Tag.
Herr Gunz, man hört ja hier und da immer mal wieder, Lucy sei der erste Mensch gewesen. Stimmt das überhaupt?
Also um Menschen handelt es sich bei Lucy noch nicht. Also Lucy gehört zu einer Art, die wir Australopithecus afarensis nennen. Und diese Art ist eine Vorläuferform, die vermutlich auch eine Vorläuferform der menschlichen Linie ist, aber noch nicht zu den Menschen zählt.
Jetzt war ja der Fund von Lucy in Äthiopien 1974 eine Sensation. Was war denn der eklatante Unterschied zwischen Lucy und ihren Vorfahren?
Also was man gleich sehen konnte, auch bei den allerersten Funden, ist, dass es hier um ein aufrecht gehendes Lebewesen gehandelt hat und damit um einen Vertreter der Linie, die also uns sehr nah verwandt ist. Und für einen Primaten, also zu denen auch der Mensch erzählt, bewegen uns wir sehr ungewöhnlich fort. Wir bewegen uns als Einzige auf den Beinen fort und benutzen unsere Hände zu anderen Dingen. Und damit war man sich also sehr früh sicher, dass Lucy zu unseren also entfernten Vorfahren zählt.
Ja, wer war denn eigentlich vor Lucy da? Also was war da genau der Schritt vom Vorgänger von Lucy zu Lucy hin?
Ja, man kennt auch die direkten Vorfahren von Lucy. Auch da handelt es sich quasi um Spezies der Gattung Australopithecus. Und dann hat man große Lücken in den fossilen Funden. Wir wissen aus genetischen Daten, dass wir einen letzten gemeinsamen Vorfahren mit den Schimpansen und Bonobos geteilt haben, der vor etwa 6, 7, 8 Millionen Jahren gelebt haben muss. Aber genau weiß man das leider nicht.
Weiß man denn etwas darüber, wie diese Entwicklung verlaufen ist, dass wir uns plötzlich oder dass Lucy sich hingestellt hat und sich dann plötzlich auf zwei Beinen fortbewegt hat?
Also lange Zeit hat man geglaubt, dass diese Evolution des aufrechten Ganges in der Savanne stattfindet und dass quasi die Affen von den Bäumen herunterkommen, hat man lang gedacht. Wir wissen mittlerweile, dass das so einfach nicht gewesen sein kann, dass der aufrechte Gang in den Regenwäldern noch entsteht. Also vor etwa 6 Millionen Jahren gibt es die ersten anatomischen Indizien dafür, dass Lebewesen sich aufgerichtet haben. Und wir glauben, dass das aber eher noch im Regenwald passiert ist. Und vermutlich haben die nach Früchten gesucht, die auch gefunden in den Bäumen.
Mhm. Also aber es ging einfach um Größe, um Höhe erstmal.
Genau, einerseits um Höhe, aber dann viele Millionen Jahre später dann auch um Fortbewegung, also in der Savannenlandschaft.
Ja. Hat sich denn Lucy tatsächlich schon so fortbewegt, wie wir jetzt es machen? Oder war der Gang noch ein anderer?
Also da gibt es noch keine Klarheit, wie exakt menschenartig der Gang war. Also wir wissen von fossilisierten Fußspuren, die etwa gleich alt sind wie Lucy und ihre Art, dass also die sich, wie gesagt, auf den Hinterläufen fortbewegt haben, also aufrecht gegangen sind. Und je nachdem, wenn Sie fragen, also gibt es die Meinung in der Fachwelt, die waren also komplett menschlich schon oder es war noch ein bisschen ein anderer, etwas unsicherer Gang. Aber wir wissen, dass sich die auf jeden Fall am Boden aufrecht fortbewegt haben.
Ja, also Sie sagen, der aufrechte Gang rührt vermutlich daher, dass man versucht hat, sich aufzurichten, um höhere Dinge zu erreichen. Was hat sich denn eigentlich durch dieses Aufrechtstehen und Gehen historisch verändert?
Also wir wissen, dass also der aufrechte Gang mit einem großflächigen Umbau des Skelettapparats und auch der Muskeln also im Zusammenhang steht. Also wir wissen, dass sich die Wirbelsäule verändert. Wir wissen, dass sich das Becken verändert, die ganze Muskulatur des Beines und des Fußes verändert sich. Letztendlich also hat es dann auch was mit der Gehirnentwicklung zu tun, weil so ein enges Becken, das auf den aufrechten Gang optimiert ist, dann natürlich extrem unpraktisch ist, um ein Baby mit einem großen Kopf zu gebären. Das heißt, also der aufrechte Gang hat wirklich große anatomische Veränderungen und die also weitläufige Konsequenzen mit sich tragen.
Hat der aufrechte Gang auch Auswirkungen gehabt auf die Mobilität?
Also wir glauben ja. Also man muss natürlich sagen, dass sich andere Lebewesen, die nicht aufrecht gehen, auch extrem effizient fortbewegen. Mhm. Es ist nicht so, dass aus dem aufrechten Gang selber also die Mobilität sich verändert hat. Aber was sich verändert hat, war dann auch also die Ernährung und das Verhalten, also von Früchten und Blättern geprägten Ernährung, wird dann im Laufe der Evolution, also Fleischernährung, immer wichtiger. Das war vermutlich am Anfang Aas fressen und später dann die Jagd. Und durch die Jagd verändert sich dann quasi unser Verhalten und auch die Mobilität nochmal dramatisch.
Wenn ich so richtig verstanden habe, haben Sie auch gesagt, also der aufrechte Gang stand praktisch vor der Entwicklung des Gehirns. Können Sie das mal noch weiter erläutern?
Genau, also ich habe vorhin erwähnt, dass der aufrechte Gang vor etwa 6 Millionen Jahren, also anatomisch belegt ist. Die Gehirnevolution, also diese massive Zunahme des Gehirnvolumens, die findet erst viele Millionen später statt. Und wir glauben, dass das also durch den aufrechten Gang eben eingeschränkt wird, also wie eng das Becken sein kann. Und das heißt, Kopfgröße des Babys hat damit eine natürliche Grenze. Und das heißt, unsere Kinder und auch die Kinder unserer Vorfahren werden unreifer geboren und brauchen dadurch also sehr viel Zuwendung und Pflege. Und auch das hat quasi einen Einfluss auf die Evolution des Sozialverhaltens und auf die Gehirnentwicklung und die Länge unserer Kindheit.
Wir hatten ganz zu Anfang schon festgestellt, also die Behauptung, Lucy war der erste Mensch, stimmt so nicht. Aber Lucy war unsere Vorgängerin sozusagen, unsere Vorläuferin. Wie kam es denn eigentlich, dass Menschen dann im Laufe der Zeit von Afrika in den Nahen Osten und auch dann nach Europa migriert sind?
Also wir glauben, dass das mit dem Jagdverhalten des Homo erectus zu tun hat. Also eine der Arten, die also letztendlich auch aus Lucy und ihrer Art hervorgehen, ist der Homo erectus.
Der war noch und vor uns dann auch, vor dem Homo sapiens.
Genau, also noch weit vor uns. Also wir haben vor etwa 2 Millionen Jahren taucht der Homo erectus auf in den fossilen Belegen und bereits vor 1,9 Millionen Jahren haben wir Homo erectus von der außerhalb Afrikas. Davor hat die gesamte, also vormenschliche Evolution in Afrika stattgefunden, soweit wir das wissen. Und dann bewegen sich die aus Afrika. Vermutlich war das keine Migrationsbewegung im heutigen Sinne. Die wussten nicht, dass sie Afrika verlassen haben. Die sind auch nicht mit einem Ziel also irgendwohin ausgewandert, sondern das waren Jäger- und Sammlerpopulationen, die einfach also den Herden nachgezogen sind.
Weitergezogen sind.
Genau, und sich so über die Jahrtausende in der gesamten alten Welt verbreitet haben.
Warum hat sich eigentlich ganz am Ende der Homo sapiens durchgesetzt, während zum Beispiel der Neandertaler es nicht geschafft hat, also ausgestorben ist?
Ja, das ist eine strittige Frage immer noch. Also wir wissen nicht genau, was da passiert ist. Wir können mittlerweile einige Modelle ausschließen, also weil die nicht zu der Datenlage passen. Man hat lange geglaubt, also der Neandertaler und der moderne Mensch haben also extrem miteinander konkurriert und da gab es kriegerische Auseinandersetzungen. Dafür gibt es keine Belege. Wir wissen auch, dass die Bevölkerungsdichte sowohl der frühen Homo sapiens als auch der Neandertaler so gering war, dass also selbst ansteckende Krankheiten kaum eine große Rolle gespielt haben können. Wir wissen auch, dass streng genommen der Neandertaler gar nicht wirklich ausgestorben ist, sondern in Menschen außerhalb Afrikas quasi aufgegangen sind im weitesten Sinne. Also Sie und ich haben Neandertaler-Gene in uns, 3-4% maximal. Und das also ist ein genetisches Echo von Vermischungs- Elementen, die vor vielen, vielen tausenden Jahren stattgefunden haben. Und letztendlich waren die modernen Menschen, wie Sie und ich und unsere Vorfahren, waren einfach mehr als die Neandertaler. Mhm. Und deswegen ist der Neandertaler letztendlich verschwunden.
Dr. Philipp Gunz war das. Er ist Paläoanthropologe, forscht am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Vielen Dank, Herr Gunz, fürs Gespräch.
Vielen Dank Ihnen.
Matthias, vor 6 Millionen Jahren, da gab es ja schon Vorfahren von Lucy, die auf ihren Hinterbeinen gingen. Das ist jetzt eine ziemlich lange Zeitspanne. Wie geht es denn dann weiter bis zum Homo sapiens in Europa?
Naja, also Lucy und ihre Art oder ihre Zeitgenossen, die würden, wenn wir es sie heute noch gäbe, wohl im Zoo leben. Frühmenschliche Spezies haben sich im Laufe der Evolution über Millionen Jahre, wie du gerade gesagt hast, gebildet. Das waren sogenannte Urmenschen, wie zum Beispiel der Homo erectus. Der Homo erectus hat sich von Afrika aus über die Erde verbreitet und man nennt diesen Vorgang die Out-of-Africa-Theorie. Und der Homo sapiens hat es um 46.000 vor Christus nach Europa und Asien geschafft. Die verschiedenen Spezies haben Afrika zu unterschiedlichen Zeitpunkten verlassen, und zwar vermutlich immer dann, wenn es klimatisch ungemütlich wurde oder wenn sich durch Klimaveränderungen Wege eröffnet haben, die sie aufrechten Ganges durchqueren konnten. Zum Beispiel durch einen zurückgehenden Meeresspiegel, was das Durchqueren einer Meeresenge zwischen Afrika und der arabischen Halbinsel möglich gemacht hat.
Also der aufrechte Gang hat ja nicht nur dazu geführt, dass man auf Wanderschaft ging, sondern der hat auch zu einem veränderten Sozialverhalten geführt. Wie hängt das zusammen?
Aus dem aufrechten Gang ergibt sich nahezu zwangsläufig eine Veränderung des Skelettes. Die Kinder dieser frühen Vormenschen kamen früher zur Welt. Sie waren alleine nicht überlebensfähig. Das führte dazu, dass die Vormenschen sozusagen sozialer geworden sind, denn ihre Babys waren ja in dem frühen Stadium, in dem sie geboren wurden, erstmal eine Art Pflegefall. Alle mussten sich um den Nachwuchs kümmern. Daraus haben sich möglicherweise frühe Formen von Arbeitsteilung entwickelt. Gleichzeitig wurden die Gehirne komplexer und die Notwendigkeit von mehr Energie für diesen komplexer gewordenen Körper stieg. Es könnte also sein, dass neben der Erfindung von Waffen und der Fähigkeit, Feuer zu beherrschen, der Wunsch, möglichst schnell, möglichst viel Energie aufzunehmen, dazu geführt hat, dass die Vormenschen begonnen haben, Fleisch zu essen. Sie mussten dann nämlich nicht mehr den ganzen Tag damit verbringen, Pflanzen zu suchen, zu finden und zuzubereiten. Das brauchte unendlich viel Zeit, die nun frei wurde für andere Dinge. Denken, organisieren und Dinge herstellen.
Wir wollen noch mehr hören über diesen Homo sapiens. Was zeichnete ihn eigentlich aus und wie kam er nach Europa? Professor Dr. Johannes Krause ist Biochemiker und Paläogenetiker am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Hallo Herr Krause.
Hallo Frau Auerbach.
Herr Krause, wie und wann ist der Homo sapiens überhaupt entstanden?
Also wir gehen im Moment davon aus, dass unsere Linie, die des modernen Menschen, Homo sapiens, vor ungefähr 300 bis 400.000 Jahren in Afrika entsteht und sich dann vor ungefähr 50.000 Jahren im Rest der Welt ausbreitet, also in Europa, Asien, Australien und etwas später dann auch nach Nord- und Südamerika einwandert.
Jetzt sagen Sie, er ist entstanden in Afrika. Wie ist er denn zu uns überhaupt nach Europa gekommen?
Also wie das genau vonstatten geht, wissen wir nicht. Wir gehen im Moment davon aus, dass er vor ungefähr 50.000 Jahren Afrika verlässt, wahrscheinlich über den Nahen Osten. Da gibt es zwei Wege, einmal quasi südlich über Somalia und dann in den heutigen Jemen oder nördlich über die Sinai-Halbinsel, wo es ja auch direkt eine Landverbindung gibt, dann quasi in den Nahen Osten einwandert und dann sich innerhalb von wenigen hundert oder vielleicht auch tausend Jahren nach Europa, Asien und dann auch nach Südostasien und Australien ausbreitet. Zumindest haben wir dort sehr früh die archäologischen Funde und zum Teil auch die anthropologischen Funde, die uns diese quasi Auswanderungsgeschichte erzählen. Und zusätzlich natürlich noch die DNA, an der wir als Archäogenetiker forschen.
Lassen Sie uns doch mal ein Bild im Kopf bitte entwickeln. Wie sah denn der Homo sapiens damals eigentlich aus?
Ja, so der Homo sapiens ist in Afrika entstanden, ist aus Ostafrika in den Rest der Welt eingewandert und hatte dementsprechend natürlich auch einen Phänotypen, der eher dem Phänotypen der Menschen heute in Ostafrika entspricht. Er hatte dunkle Haare, dunkle Augen und auch dunkle Haut. Und das sehen wir auch tatsächlich an den Genen dieser Menschen aus der Zeit, die wir in den letzten Jahren entschlüsselt haben. Tatsächlich sind alle Menschen bis vor ungefähr 7.000-8.000 Jahren dunkelhäutig, die außerhalb Afrikas existieren. Das heißt, auch die Vorfahren der Europäer, der Asiaten, der Südostasiaten, auch die sind alle dunkelhäutig. Zumindest können wir das aus den Genomen rauslesen, die wir von diesen Menschen haben. Und selbst der Ötzi, ja, den ja viele sich so als, ja, so älteren Bergbauern vorstellen, selbst der hatte noch dunkle Haut, weil die helle Haut sich dann erst nach seiner Zeit ausgebreitet hat. Und so wie heute quasi diese typisch helle Haut, die die Europäer haben, ist eine relativ neue Errungenschaft der Europäer.
Jetzt haben Sie einfach gesagt, eine Errungenschaft. Aber wie ist das denn genau passiert, dass wir plötzlich hellere Haut und auch hellere Haare und hellere Augen bekommen haben?
Was wir in den Genen sehen, ist, dass sich die Gene, die für helle Haut verantwortlich sind, ausbreiten. Beginnen vor ungefähr 7.000, 8.000 Jahren und so richtig Schwung bekommt die ganze Sache dann vor 5.000, 6.000 Jahren, als sich diese Gene in Europa immer mehr ausbreiten. Wir vermuten, dass das etwas zu tun hat mit der Veränderung der Lebensweise. Zu dieser Zeit breitet sich nämlich auch der Ackerbau aus. Das heißt, die Menschen verändern ihre Ernährung. Sie sind nicht mehr Jäger und Sammler, sondern sie sind Ackerbauern. Sie nehmen viel mehr pflanzliche Nahrung zu sich und viel weniger Fisch und Fleisch. Und das ist in südlichen Breiten kein großes Problem, aber in nördlichen Breiten hat man dann häufig im Winter Vitamin D-Mangel. Mhm. Weil man Vitamin D über die Nahrung aufnehmen kann, Fisch und Fleisch, oder über die Haut produzieren kann durch Sonnenlicht. Aber hat man jetzt dunkle Haut, kann man weniger Vitamin D produzieren als mit heller Haut. Und deswegen denken wir, es war eine Anpassung an das Leben im Norden und gleichzeitig den Ackerbau. Deswegen sind die Menschen hell geworden. Und Menschen, die zum Beispiel auch heute noch Jäger und Sammler sind, die im Norden wohnen, wie zum Beispiel Inuit in Grönland, zum Beispiel, haben eher dunkle Haut. Weil die brauchen tatsächlich gar nicht die helle Haut, um Vitamin D zu produzieren, weil die in der Nahrung das Vitamin D haben. Aber unsere Vorfahren in Europa mussten sich quasi anpassen an das Leben hier und den Ackerbau. Und deswegen breiten sich die Gene aus. Die Menschen hatten einfach mehr Kinder mit heller Haut als die Menschen mit dunkler Haut, wenn sie den Ackerbauern in Nordeuropa waren.
Warum hat der Homo sapiens Afrika eigentlich verlassen? Platz gab es da ja genug.
Ja, man muss es eher als Ausbreitungsgeschichte sehen. Das heißt, in dem Moment, wo sich die Population ausbreitet, vielleicht neue Nahrungsgründe, neue Jagdgründe erschließen wollte und die Möglichkeit hatte, sich vielleicht in eine andere Region auszubreiten, in der es vielleicht, ja, das Gras grüner erschien oder die Jagdgründe erfolgsversprechender, sind die Menschen in diese Regionen eingewandert und sind dann immer weiter vorgedrungen. Es waren natürlich noch Regionen, wo es vielleicht noch Großtiere gab, die man noch bejagen konnte. Es ist ja auch ein interessantes Phänomen, dass wenige tausend Jahre, nachdem der moderne Mensch in Europa, Asien oder Australien einwandert, die gesamte Megafauna ausgerottet wird. Das heißt, alle Großwildtiere werden erlegt. Das heißt, hier bei uns in Europa verschwinden die Mammuts, die Wollnashörner, die Bison-Population nimmt stark ab und auch in anderen Teilen der Welt, in Australien zum Beispiel die Riesenkängurus, die Riesenwombats, alle die verschwinden, als der moderne Mensch einwandert. Das heißt, er ist schon ein ausgezeichneter Jäger, sonst wäre ihm das wahrscheinlich nicht gelungen. Und dementsprechend wandert er einfach den Jagdgründen hinterher und breitet sich dementsprechend dann weltweit aus, wenn die Population es erlaubt, sich auszubreiten und zu vergrößern.
Da Sie jetzt mehrmals Australien erwähnt haben, Sie hatten ja eben gesagt, Europa, das kann er auch auf dem Landweg erreicht haben. Aber wie ist denn der Homo sapiens wohl nach Australien gekommen? Ich meine, das ist ja nun wirklich ein ganzes Stück Wasser dazwischen.
Ja, es ist allerdings fast immer so viel Wasser dazwischen, wie man auf der anderen Seite dann auch noch sehen kann. Das heißt, es ist quasi nicht so weit, dass er komplett ins Blaue raus segeln musste, sondern häufig hat man zumindest noch eine Vorstellung, dass auf der anderen Seite des Wassers sich Land befindet. Natürlich bedeutet es, es muss eine Art Floß gegeben haben. Ob das jetzt schon Boote waren, wissen wir nicht. Die ältesten Boote, die wir kennen, sind nur 8.000 Jahre alt und nicht 50.000 Jahre alt. Also wenn es Boote waren, dann haben wir von ihnen noch keine Spuren gefunden. Aber vielleicht waren es auch nur ein paar Baumstämme, die man aneinander gebunden hat, um so das Wasser hat überqueren können. Aber es sind tatsächlich schon Meeresstraßen, die sich zwischen diesen Inseln befinden, die sich in Südostasien befinden. Das ist ja der berühmte Feuerring, diese ganzen Inselketten in Indonesien, die dann nach Papua-Neuguinea führen, was zu dieser Zeit noch über die Landverbindung mit Australien verbunden war. Das war das sogenannte Sundaland, wo quasi sich diese Insel befand. Und auf der anderen Seite Papua-Neuguinea und Australien war Sahul. Und quasi diese Region war zum Teil mit Wasser zwar voneinander getrennt, aber viele quasi Inseln waren zu dieser Zeit auch verbunden. Das war während der Eiszeit, da waren der Meeresspiegel noch viel tiefer. Deswegen konnten die Menschen viele dieser Inseln quasi auf dem Landweg erreichen. Allerdings dazwischen, wie gesagt, gab es auch immer noch Meeresstraßen, die man zum Teil überqueren musste. Es gibt die sogenannte Wallace-Linie. Das ist eine quasi Linie, die Alfred Russel Wallace im 19. Jahrhundert beschrieben hatte. Der hatte nämlich festgestellt, auf der einen Seite dieser quasi Meeresstraßen gibt es die Beuteltiere, für die Australien und Papua-Neuguinea so berühmt sind. Auf der anderen Seite gibt es die nicht. Und auch in der Flora, bei den Pflanzen gibt es dort Unterschiede. Und er hat damals gesagt, da gibt's irgendwas dazwischen, zwischen diesen Inseln auf der einen Seite und auf der anderen Seite dieser Meeresstraße, die die Fauna und Flora sehr stark unterscheiden. Und das hat halt was mit der Eiszeit zu tun, weil genau dazwischen im Prinzip keine Landverbindung war. Aber diese Menschen, die dort eingewandert sind, denen ist es tatsächlich gelungen, diese Meeresstraßen zu überwinden und dann nach quasi Sahul einzuwandern und Papua-Neuguinea und Australien zu besiedeln und dann auch die ersten Menschen dort waren, weil wir haben jetzt noch nicht drüber gesprochen, aber es gab ja bereits in Europa, in Asien Urmenschen.
Ja, da kommen wir noch zu. Und
den Nisowa-Menschen, aber in Australien nicht. Australien wurde tatsächlich noch von keinem Urmenschen vor uns besiedelt. Das okay. heißt, die modernen Menschen, Homo sapiens, war der erste Urmensch oder Frühmensch, der Australien besiedelt hat.
Dann kommen wir doch mal zurück nach Europa. Auf wen traf denn der Homo sapiens, als er nach Europa kam?
Auf alle Fälle traf er auf die Neandertaler, denn wir haben in den Genen der Menschen außerhalb Afrikas Neandertaler-Gene gefunden, und zwar in allen Menschen außerhalb Afrikas, also den heutigen Einwohnern Europas, Asiens, Australiens und der Amerikas. Alle die tragen Neandertaler-Gene in ihrem Genom. In Afrika finden wir diese nicht. Und alle tragen ungefähr die gleiche Menge, was uns zu der Schlussfolgerung führt, dass es wahrscheinlich eine Vermischung war. Das kann man auch zeigen, dass es wahrscheinlich eine Episode von Vermischung war, die wahrscheinlich im Nahen Osten stattgefunden hat. Das heißt, als die Menschen Afrika verließen, stießen sie wahrscheinlich im Nahen Osten auf Neandertaler. Dort gab es Neandertaler, das wissen wir anhand von Knochenfunden und auch von archäologischen Funden. Es kam zur Vermischung, und diese Neandertaler-Gene haben die Menschen dann mit nach Europa, Asien und Australien gebracht. Das heißt, es gab auf alle Fälle Neandertaler an der Schwelle zu Europa und in Europa sogar noch mehr. Es gab dann auch in Europa noch zusätzliche Vermischungen. Es gab sogar einige Genome von alten Knochen, die wir analysiert haben, von Menschen, die zu 10% Neandertaler waren und zu ungefähr 90% moderner Mensch. Also die hatten noch mehr Vermischung. Im Gegensatz dazu, die heutigen Europäer, Asiaten, Australier haben nur 2% Neandertaler-Gene, also relativ wenig, aber doch etwas, was man messen kann. Allerdings haben sich diese Populationen der frühen modernen Menschen in Europa nicht durchgesetzt. Auch die sind wieder verschwunden, sodass quasi auch heute die Europäer genauso viel Neandertaler-DNA haben wie die Asiaten und die australischen Aborigines.
Warum ist das eigentlich so, Herr Krause? Warum ist das eigentlich so, dass der Neandertaler und der Homo sapiens sich zwar getroffen haben und auch eine Vermischung stattgefunden hat, aber letztendlich doch der Neandertaler ausgestorben ist, während der Homo sapiens sich mittlerweile über die ganze Welt ausgebreitet hat?
Es gibt dort verschiedene Theorien. Man könnte natürlich jetzt auch spekulieren, dass der Neandertaler gar nicht ausgestorben ist, weil er lebt ja in uns weiter. Mhm. Tatsächlich konnten Kollegen von mir gerade das zeigen, dass das ganze Neandertaler-Genom in heutigen Menschen, zum Beispiel in Südasien, dafür hat man 4000 heutige Menschen aus Indien untersucht und konnte quasi aus den Genomen dieser heutigen Menschen aus Indien das gesamte Neandertaler-Genom rekonstruieren. Das ist quasi ein kleines Stückchen in allen vorhanden. Das heißt, auch Sie haben ja diese 2%, ich habe die 2%, aber das sind nicht die gleichen 2%. Das heißt, eigentlich lebt der Neandertaler in uns weiter. Und es könnte jetzt so sein, dass die Population der modernen Menschen, die Afrika verließ, einfach viel größer war die über die Population von Neandertalern, die in Europa zu der Zeit existierten. Wir wissen, es waren sehr wenig Neandertaler, die genetische Vielfalt war stark reduziert. Das heißt, es gab gar nicht so viele von den Neandertalern, vielleicht sind die einfach in uns aufgegangen. Das wäre eine Theorie. Allerdings muss man dazu sagen, dann würde man in Europa mehr Neandertaler-DNA erwarten als zum Beispiel in Asien. Weil in Asien gab es keine Neandertaler, aber in Europa schon. Mhm. Dann hätte man hier ja noch mehr Vermischungen gehabt. Und das finden wir nicht. Deshalb geht man im Moment davon aus, dass vielleicht die Neandertaler einfach auch verschwunden sind, ähnlich wie die ersten modernen Menschen, die nach Europa eingewandert sind. Auch die sind wieder verschwunden. Da gibt es jetzt auch wieder verschiedene Theorien. Eine Theorie, die ich ganz plausibel finde, sagt, dass es zu einer großen Naturkatastrophe gekommen ist. Vor 40.000 Jahren bricht in der Nähe von Neapel die Felikreischen Felder aus. Das ist ein Supervulkan, der hinterlässt eine Ascheschicht in ganz Osteuropa. Und man kann sich vorstellen, dass ein solches Ereignis für Urmenschen natürlich katastrophal war, weil es natürlich dazu geführt hat, dass Pflanzen und Tiere stark dezimiert wurden. Und da die Population eh sehr klein war, wurde sie vielleicht dann so stark dezimiert, dass sie ausgestorben ist. Und es konnten keine Neandertaler nachkommen, weil im Nahen Osten keine Neandertaler mehr existierten, weil da waren ja die modernen Menschen eingewandert und haben sich mit den dortigen Neandertalern vermischt. Und dementsprechend gab es dann einfach keine Neandertaler mehr, weil die Population in dieser Sackgasse Europa eh relativ klein war und dementsprechend davon, von dieser Naturkatastrophe sich nicht hat erholen können. Das wäre zumindest eine auch mögliche Erklärung. Und da gibt es noch viele andere mögliche Hypothesen oder Erklärungen. Manche sagen, das waren Krankheiten, die die modernen Menschen aus Afrika mit eingeschleppt haben, ja, oder andere widrige Bedingungen. Aber das sind am Ende alles Hypothesen. Genau sagen können wir es tatsächlich nicht.
Aber Sie können ja schon sehr, sehr viel sagen. Und deswegen, Herr Krause, als abschließende Frage, wie finden Sie das eigentlich alles raus? Also wie lassen sich denn aus diesen uralten Knochen diese Gensequenzen rauslesen?
Ja, also wir sind in der Lage, mit dieser quasi Technik oder Techniken, die wir hier entwickelt haben am Max-Planck-Institut in Leipzig, aus alten Knochen das Erbgut herauszulösen. Die DNA ist sehr stabil, ist ja auch unser Bauplan, der soll nicht so schnell kaputt gehen. Das heißt, wir haben gelernt, wie man aus alten Knochen das Erbmaterial extrahiert. Und dann gibt es Maschinen, die können diese DNA-Sequenzen auslesen und können aus Milliarden dann quasi kleiner Moleküle DNA-Sequenzen generieren. Und wir können die dann am Computer wieder zu so einem Genom zusammensetzen. Und so haben wir quasi nicht nur den Bauplan der heutigen Menschen, das Genom, sondern auch den Bauplan der Menschen aus der Vergangenheit und können die dann mit Hilfe von sogenannter Bioinformatik, das heißt mit Algorithmen, vergleichen und können so etwas über die Veränderungen und die Gemeinsamkeiten erfahren, eine Art Stammbaum erstellen, der quasi Hunderttausende von Jahren zurückreicht. Die ältesten menschlichen Genome sind über 400.000 Jahre alt. Und aus dieser ganzen Zeit von 400.000 bis heute haben wir Genome und können quasi so die Evolution und die Geschichte der Menschen rekonstruieren.
Professor Johannes Krause war das. Er ist Biochemiker und Paläogenetiker am Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Vielen, vielen Dank, Herr Krause, fürs Gespräch.
Sehr gern, Frau Auerbach.
Matthias, jetzt wissen wir also, was für Leute das waren, diese Homo sapiens, die Menschen, die sich unter anderem in der Höhle von Chauvet verewigt haben. Und jetzt kommen wir auch wirklich endlich mal zu dieser Höhle und auch zu diesen Malereien dort. Erzähl doch mal, was weiß man darüber?
Also wir wissen genau, dass sie 36.000 Jahre jedenfalls ungefähr alt sind. Die Höhle befindet sich in der Nähe des Flusses Ardèche in einem Kalksteingebirge. Ganz in der Nähe ist die wirklich sehr beeindruckende 54 Meter hohe Pont d'Arc, eine natürliche Steinbrücke über den Fluss. Es könnte also sehr gut sein, dass die Urheber der Höhlenmalerei diese Brücke zur Überquerung der Ardèche genutzt haben.
So, dann gehen wir doch mal rein in die Höhle an der Mündung der Ardèche im Süden von Frankreich. Was sehen wir denn da?
Also die Archäologen, die da reingekrochen sind, meinten, sie hätten eine Sensation gefunden. Es waren drei, die im Dezember 1994 die Höhle entdeckt haben. Sie glaubten zuerst, die ältesten Malereien der Menschheit gefunden zu haben. Das stimmte nicht so ganz, denn inzwischen wissen wir, dass eine Höhle in Spanien und eine Höhle in Indonesien noch ältere Malereien beherbergen. Die Höhle an der Ardèche ist nach ihrem Entdecker benannt, nämlich Jean-Marie Chauvet. Sie war durch Kalzitablagerungen über Jahrhunderte luftdicht verschlossen und deshalb sind die Malereien heute noch erhalten. Forscher befürchten im Übrigen, durch Luftfeuchtigkeit könnten die Malereien zerstört werden und deshalb wurde die Höhle wieder verschlossen. Man kann sie nicht betreten.
Wenn man sie betreten könnte, was könnte man denn sehen an den Wänden?
Also vor allem sind es Tierzeichnungen, aber auch Symbolbilder. Sie erzählen vom Alltag der Menschen im Süden Frankreichs vor etwa 36.000 Jahren. Und vielleicht kann man sagen, diese Malereien und die in den anderen noch etwas älteren Höhlen in Spanien und Indonesien sind die ersten Geschichtsschreibungen der Menschheit und damit sind sie in unserer Sendung natürlich genau richtig.
Ja. Finden sich denn in der Höhle, abgesehen von diesen Malereien, auch noch andere Spuren von Menschen oder von Tieren?
Ja, und zwar ziemlich eindeutige Spuren. Es liegen in der Höhle seit Tausenden von Jahren Knochen und Schädelreste, zum Beispiel von Höhlenbären. Die sind bis etwa 10.000 vor Christus in Europa ausgestorben. Dann findet sich eine Fußspur eines heranwachsenden Menschen, der oder die in der dunklen Höhle mit einer Fackel unterwegs war und sie alle paar Meter an der Wand abgeschlagen hat, um die Glut immer wieder zu entfachen, um dadurch mehr Helligkeit zu erzeugen. Und diese Spuren, die kann man heute noch sehen.
Was weiß man denn noch von den Menschen der Zeit vor etwa 30 bis 40.000 Jahren in Südfrankreich?
Also sie waren Jäger und Sammler, wovon ja auch die vielen Malereien Zeugnis ablegen. Ihre Beute waren Rentiere, Wisente und Auerochsen. Es bedurfte schon wegen der Größe und der Kraft dieser Tiere einer ausgefeilten Jagdtechnik und natürlich Mut und Geschick. Letzteres bewiesen unsere Höhlenmenschen von der Ardèche, weil sie Schmuck und kleine Kunstfiguren herstellen konnten, ja sogar Musikinstrumente. Und ihre Maltechnik deutet ebenfalls auf einen hohen zivilisatorischen Standard hin. Sie verwendeten nämlich Pinsel, Tierhäute oder ihre Finger, schwarze Farbe aus Holzkohle oder rote Farbe aus Hämatit. Dieser sogenannte Blutstein kommt dort sehr häufig als Mineralstein vor. Und mitunter verwendeten sie auch ein Blasrohr oder eine Schablone, durch die sie Farbpulver an die Wand sprühen konnten, beispielsweise über ihre als Schablone an die Wand gelegten Hände.
Also, Die Entdeckung der Höhle von Chauvet in Südfrankreich 1994 war eine Sensation. Sie gilt als einer der weltweit wichtigsten Fundorte mit Höhlenmalereien und Ritzungen im Gestein. Und die dort entdeckten Bilder, die könnten durchaus auch die Enkelin von Jean-Marie Chauvet beschäftigen, einem der Entdecker der Höhle. So zumindest stellt sich das unser Deutschlandfunk Nova-Reporter Armin Himmelrath vor. Der hat sich gedanklich ins Wohnzimmer der Familie Chauvet begeben.
Emma, was machst du denn da?
Guck mal, Opa, ich male. Siehst du hier? Das ist ein Mammut und hier ein Pferd.
Ein Pferd? Das sind die frisch gestrichene Tapete und der Wandputz. Wir haben gerade erst letzte Woche unser Wohnzimmer renoviert.
Ach, lass sie doch, Chérie. Früher haben sie dafür Felsen benutzt. Das muss ich dir doch nicht erzählen.
Ja, früher. Früher hatten die aber auch keine Mietkaution.
Aber Opa, du hast doch selbst gesagt, dass die Bilder aus deiner Höhle so toll sind.
Das ist nicht meine Höhle, Emma. Die gehört allen Menschen. Und ja, die Bilder sind wirklich toll. Da haben die Leute Pferde, Löwen und Nashörner an die Wände gemalt. Vor über 30.000 Jahren.
Och, das hätte ich damals auch gemacht. Haben Oma und du da schon gelebt?
Nein, das ist da viel, viel länger her.
Was machst du denn da? Du beschmierst ja die ganze Felswand.
Guck mal, das sind die Pferde, die wir heute gesehen haben. Und das Mammut.
Aber die Pferde, die, ich meine, die haben ja viel zu viele Beine und hier zwei Köpfe. Hast du zu viel Rauch eingeatmet beim Feuermachen? Oder hast du dir das ausgedacht?
Aber siehst du das denn nicht? Die bewegen sich doch. Die haben nicht mehr als vier Beine. Das sieht nur so aus, weil die so schnell rennen. Und weil die den Kopf hin und her bewegen.
Das sieht wirklich so aus. Mit der Bewegung?
Ich weiß nicht. Das ist so anders. Das versteht doch niemand. Die denken doch, wir können nicht richtig gucken.
Doch, jetzt kneif mal die Augen zusammen. Das sieht wirklich so aus, als ob die laufen. Die sind richtig schnell.
Also, Emma, das ist ja alles sehr schön da auf der Wand, aber vielleicht könntest du doch auf Papier malen. Guck mal, ich habe hier ein paar Blätterbögen mitgebracht für dich.
Nein, das geht doch nicht, Opa. Das Papier, das knickt dann irgendwann oder es reißt kaputt. Oder ihr werft das weg, wenn ihr aufräumt. Ich muss das auf die Wand malen, damit das für immer da bleibt. Damit irgendwann mal jemand das entdecken kann. So wie du damals in der Höhle.
Genau, gute Idee, Emma. Wir hängen einfach ein Schild daneben. Hier begann die Kunst der kleinen Emma Chauvet 2026.
Oh ja.
Geraldine, jetzt bestärk sie doch bitte nicht noch in diesem Quatsch.
Das ist kein Quatsch, Opa.
Da hat sie leider recht, Chérie. Stell dir doch mal vor, irgendjemand hätte der Malerin damals gesagt, dass sie das nicht darf, weil es Quatsch ist, Tiere mit zwei Köpfen und vielen Beinen auf eine Felswand zu malen.
Aber also, das unser ist doch Wohnzimmer und die Mietkaution.
Was ist eine Mietkaution? Kann man die auch malen?
Das ist egal, mein Schatz. Nein, die kann man nicht malen. Mal halt ein Mammut oder ein Wollnashorn oder ein Pferd.
Oh ja. Aber nicht nur eins. Viele Pferde, ganz viele.
Armin Himmelrath hat sich mit ins Wohnzimmer der Familie Chauvet gesetzt und jetzt wissen wir auch genau, was man dort an den Wänden der Höhle sehen kann. Ich spreche jetzt mit Dr. Sibylle Wolf. Sie ist Archäologin und sie ist Expertin für altsteinzeitliche Kunst. Hallo Frau Wolf.
Guten Tag, Frau Orbach.
Frau Wolf, was erzählen uns die Malereien in der Höhle von Chauvet?
In der Höhle von Chauvet sehen wir die eiszeitliche Tierwelt wunderbar abgebildet. Mindestens 14 verschiedene Tierarten, die unsere eiszeitlichen Vorfahren wirklich ganz genau beobachtet haben und dann perfekt wiedergegeben haben. Ganz dynamisch. Wir sehen wirklich, wenn wir diese Malereien anschauen, wie die Tiere sich bewegt haben, was die Menschen gesehen haben und was die Menschen auch beeindruckt hat. Wir sehen richtige Geschichten, lebendige Szenen von Tieren, die vor über 30.000 Jahren im heutigen Ostfrankreich lebten.
Und weiß man, zu welchem Zweck diese Malereien angefertigt wurden? Was wollten die Menschen uns damit sagen?
Es ist natürlich schwierig, darüber Aussagen zu treffen, da wir nicht in die Köpfe unserer Vorfahren schauen können. Nichtsdestotrotz können wir vieles sehen. Wir sehen natürlich, dass hier Geschichten erzählt werden. Also die Menschen haben wirkliche Szenen auf die Höhlenwände gebannt und haben sich in dieser Höhle immer wieder getroffen, um möglicherweise mittels Rituale die Dinge, die sie in ihrer Umgebung beobachtet haben, die sie beeindruckt haben, in irgendeiner Form zu verarbeiten. Das ist offensichtlich. Und in eine Höhle geht man ja auch nicht aus Spaß. Wenn man sich in eine Höhlenwelt begibt, dann ist das natürlich erst einmal beängstigend. Dunkel, feucht, kalt. Man weiß nicht genau, wo man hinkommt. Das heißt, es ist ein besonderer Ort, wo sich Menschen für einen ganz bestimmten, vermutlich besonderen Zweck getroffen haben. Und diese Höhle ist ja ungefähr 490 Meter lang. Und ganz, ganz am Ende dieser Höhle findet sich eine kleine Kammer, in der eine Mischwesendarstellung gemalt wurde. Das ist der Unterkörper einer Frau. Und aus dieser Frau, aus diesem Unterkörper wächst ein Bison, wenn man davor steht, aus dem rechten Bein. Und aus dem linken, über dem linken Bein sieht man eine Höhlenlöwendarstellung. Das heißt, hier wurde sicherlich eine Art Mythos transportiert. Wir kennen Mischwesendarstellungen aus derselben Zeit, auch aus den Höhlen der Schwäbischen Alb, die, wenn man sich jetzt mal den Bewegungsradius, den Schweifradius von Jäger- und Sammlergemeinschaften vor Augen hält, nicht besonders weit weg sind. Ostfrankreich und die Schwäbische Alb waren sicherlich miteinander verbunden vor ungefähr 38.000 Jahren vor heute. Und hier werden also ganze Geschichten miteinander verwoben. Das heißt, die Menschen gingen vermutlich in die Höhle, um sich auszutauschen, um Geschichten zu erzählen, um Mythen miteinander zu teilen, um zu lernen und vielleicht auch einfach, um gemeinsam zu gestalten, um gemeinsame Aktivitäten miteinander auszuführen, um die Gruppen enger zusammenzubinden.
Sie haben ja über diese Höhlen auf der Schwäbischen Alb, über die Sie gerade gesprochen haben, auch publiziert. Sie selbst waren dort auch als Archäologin tätig. Dienten diese Höhlen denn eigentlich auch als Wohnsitz oder war das so, wie Sie gerade geschildert haben, eher ein Ort, an dem man sich traf und sich austauschte und ja, möglicherweise halt auch dokumentierte, was das Leben um einen herum so bot?
Das ist eine sehr schöne Frage. Die Menschen haben die Höhlen ganz unterschiedlich genutzt. Diese tiefen, langen Höhlensysteme in Frankreich, das sind Bilderhöhlen, in denen Menschen für einen ganz bestimmten Zweck zusammenkamen, dort zu schaffen, dort zu kreieren und dort wahrscheinlich gemeinsame Rituale durchzuführen. Dort wurde nicht gelebt. Die Höhlen der Schwäbischen Alb sind ganz anders, sind viel kleinere Höhlen im Vergleich zu diesen Höhlenwelten in Frankreich oder auch in Nordspanien, die wir kennen. Und in den Höhlen der Schwäbischen Alb wurde vor ungefähr 40.000 bis 35.000 Jahren vor heute vor allen Dingen im Winter gelebt. Die wurden also kaum im Sommer aufgesucht. Das sind eigentlich ja Fundstellen, die wir so interpretieren aufgrund der Funde, die ausgegraben werden, dass die Menschen dort die kalten Monate verbrachten, wenn es draußen in der Umgebung noch kälter und noch ungemütlicher war als in Höhlen. Und dann im Sommer sind sie als Jäger und Sammler mit den Tieren mitgezogen, mit der Beute und sind gewandert und haben dann im Freiland kampiert. Das heißt, das sind also ganz andere, ja, Schwerpunkte, die wir in verschiedenen Regionen fassen können und die wir auch individuell Höhle für Höhle erforschen.
Wenn wir jetzt nochmal konkret auf die Zeichnungen gucken, Sie hatten auch von Ritualen gesprochen. Also welche Rituale werden da dargestellt? Und kann man möglicherweise auch, ja, Unterschiede schon sehen zwischen den Geschlechtern oder wie die Arbeit aufgeteilt war über das Leben? Was kann man da noch erkennen?
Da helfen uns die archäologischen Funde, die wir machen, dass wir sagen können, was die Menschen gemacht haben, wie die Menschen agiert haben. Wir wissen eigentlich nichts über die Geschlechterverhältnisse in dieser ersten Phase der modernen Menschen, anatomisch modernen Menschen hier in Europa vor ungefähr 40.000 Jahren. Denn dafür bräuchten wir Bestattungen, die wir leider nicht haben. Wir wissen aber, dass es sehr wenige Menschen waren, dass wir also eine geringe Besiedlungsdichte in Europa hatten. Weit weniger als 10.000 Menschen lebten hier vor ungefähr 40.000 bis 35.000 Jahren. Und wir gehen davon aus, dass die Menschen in kleinen Gruppen lebten, also maximal 20 Personen. Das wiederum bedeutet, dass man aufeinander angewiesen ist, dass man Arbeit teilen muss und dass die Menschen natürlich ja in der Lage sein müssen, jeder für sich alle Dinge des täglichen Lebens auszuführen. Also dass ein Mann seine Kleidung näht und dass die Frau natürlich auch Schlingen legt und Tiere fängt. Dass die Kinder schon direkt lernen von ihren Verwandten oder ihren Gruppenmitgliedern, dass die Kinder schon mitmachen und ja schon früh lernen, mit Feuersteinmessern umzugehen, ja Tiere auszunehmen, zu verarbeiten. Und wir sehen, dass die Menschen die Tiere, von denen sie so abhängig waren, die ihr Überleben sicherten, dass das die Tiere sind, die sie beeindrucken und die sie dann entsprechend als kleine Figuren schnitzen oder auf den Höhlenwänden beispielsweise in der Grotte Chauvet wiedergeben. In der Chauvet-Höhle in der jüngeren Phase ist beispielsweise ein Pano, also das sind Handpositive an der Wand, große, also Punkte,
also
die mit den Handflächen, ja, mit den Handflächen gemacht wurden. Und da ist eine große Person, ungefähr 1,80 Meter, hat mit einer kleineren Person zusammengearbeitet. Das ist natürlich faszinierend, weil wir sehen können, dass hier nicht nur eine Person gearbeitet hat, sondern entweder ein Mann und eine Frau oder ein Mann und ein Jugendlicher, eine Jugendliche, die hier gemeinsam ein Pano geschaffen hatten. Und wir sehen auch, dass beispielsweise dieses wunderschöne Löwenfries, das so bekannt ist aus der Grotte Chauvet, dass dies relativ rasch gezeichnet wurde, vermutlich von einer Person, die hier eine Szene, die sie beobachtet hat, eine Jagdszene, dann wiedergegeben hat. Wer genau jetzt diese Menschen waren, weiblich oder männlich, die diese Dinge schufen, das können wir heute auf keinen Fall sagen. Wir können aber annehmen, dass es begabtere Menschen gab, wie heute auch, und unbegabtere Menschen, dass sicherlich, wenn ein Mensch ein Löwenfries zeichnet, dass dies ein Mensch war, der besonders gut zeichnen und malen konnte und dass diese Person sicherlich eine herausragende Stellung dann in der entsprechenden Gruppe besaß.
Sind das eigentlich wirklich eindeutige Deutungen, die Sie uns gerade geschildert haben? Oder gibt es auch Höhlenforscherinnen und Höhlenforscher, Archäologinnen, die das ganz anders deuten, was Sie da sehen?
Es beruht ja immer auf den Dingen, die ausgegraben werden und die man miteinander in Beziehung setzt. Also es gibt wenige Menschen jetzt in meinem Umfeld, die dem wirklich hart widersprechen würden, dass ich Ihnen gerade hier versuche zu erläutern. Denn diese eiszeitliche Lebenswelt spricht für sich. Die Interpretationen sind nicht besonders weitreichend. Das, was ich Ihnen sage, sind genau die Dinge, die man sehen kann. Und wir gehen selten einen Schritt weiter. Die Frage nach dem Mythos, das wäre vielleicht etwas, das sicherlich zu diskutieren ist, wenn wir Mischwesen sehen, Löwenmenschfigurinen auf der Schwäbischen Alb und diese Frauendarstellung Frau Bison in der Chauvet-Höhle, ob man das wirklich eins zu eins miteinander verbinden kann. Das wäre vielleicht etwas, was Kolleginnen und Kollegen ja diskutieren würden, aber dem spricht nichts entgegen, denn es ist so offensichtlich, dass man einfach diese Verbindung ziehen muss. Vor allen Dingen, wenn man überlegt, dass die Menschen wanderten und dass die Menschen miteinander im Austausch standen, dass die Menschen sich kannten und dass man natürlich auch einen genetischen Austausch hatte, dass die Menschen auch, um gesund zu bleiben, natürlich sich mit anderen Gruppen vermischten. Das heißt, der Kontakt bestand und dass man Dinge erzählte und dass sich Mythen oder ja Geschichten verbreiten, ist etwas, das urmenschlich ist. Genau wie das Herstellen und Tragen von Schmuck, dieses sich Schmücken, nach außen kommunizieren. Das ist es ja, was Menschen auszeichnet, also zumindest unsere direkten Vorfahren, den Homo sapiens. Und wir gehen eben davon aus, weil wir annehmen, dass die biologischen Voraussetzungen und damit auch die kognitiven Voraussetzungen genau dieselben waren wie die, die wir heute besitzen, als heutige Menschen. Und deswegen ziehen wir diese Schlüsse.
Ja, Frau Wolf, jetzt haben Sie gerade den Homo sapiens angesprochen, also der Mensch, der aus Afrika nach Europa kam, der ja auch diese Szenen aus seinem Leben in Höhlen gemalt hat und wie Sie auch gerade ja beschrieben haben, schon einen feinen Schmuck und Werkzeuge offenbar erschaffen hat. Der Neandertaler, der in Europa schon war, der hat sowas ja nicht hinbekommen. Gibt es Theorien, warum das so ist?
Sehr viele sogar. In der Tat ist es nicht so, dass der Neandertaler das nicht hinbekommen hätte.
Ja.
Er hat sehr lange hier sehr gut überlebt. Der Neandertaler war länger erfolgreich in Europa als der moderne Mensch. Der Neandertaler entwickelte sich vor etwa 300.000 Jahren vor heute und ging dann nach heutigem Kenntnisstand in den modernen Menschen, anatomisch modernen Menschen, vor etwa 40.000 bis 30.000 Jahren vor heute auf. Und der Neandertaler war sehr, sehr geschickt. Er hat perfekt Steine geschlagen und er hat auch Schmuck genutzt, aber andere Art von Schmuck. Er hat beispielsweise große Greifvögel ausgebeutet und hat die Krallen als Schmuck benutzt. Federn wurden von den Flügelknochen abgeschnitten und wurden beispielsweise in der Grotta di Fumane in Norditalien oder in Krapina in Kroatien auch als Schmuck genutzt. Der Neandertaler nutzte Farbstoffe, er nutzte Pigmente, Ocker, Manganoxid. Also es war nicht so, dass der Neandertaler nicht symbolisch kommunizieren konnte. Aber er hatte sicherlich eine andere Art zu kommunizieren. Der Neandertaler konnte sicherlich Zähne durchbohren, was er auch getan hat, und als Schmuck tragen. Mhm. Der konnte sicherlich auch symbolisch kommunizieren, aber vielleicht hat der Neandertaler Geschichten erzählt, die wir heute nicht mehr kennen. Natürlich nicht. Der Neandertaler hat sicherlich anders agiert, aber er war nicht weniger erfolgreich, das Überleben betreffend. Später, weswegen der Neandertaler dann heute nicht mehr existiert, das ist eine der großen Forschungsfragen für Urgeschichtlerinnen und Urgeschichtler, die uns umtreibt, ob das war, weil beispielsweise Krankheiten mit eingeschleppt wurden, denen dann die Neandertaler anheimfielen, weswegen sie dann vielleicht ausstarben, oder dass die Geburtenrate zu gering war und der Homo sapiens sich rascher fortpflanzen konnte. Das sind alles Dinge, die hier reinspielen. Und natürlich sind wir sehr, sehr erfolgreich heute als Spezies aufgrund unserer Kommunikation.
Mhm.
Aber der Neandertaler war sicherlich genauso erfolgreich, nur auf einer ganz anderen Ebene.
Dr. Sibylle Wolfer, sie ist Archäologin und sie ist Expertin für altsteinzeitliche Kunst. Und sie hat uns erzählt, was uns die Malereien in der Höhle von Chauvet und auch in den Höhlen auf der Schwäbischen Alb sagen über das, wie vor 30.000 bis 40.000 Jahren gelebt wurde. Vielen Dank fürs Gespräch, Frau Wolf.
Ich danke Ihnen.
Ja, Matthias, das ist heute mal ein Blick gewesen in die ganz entfernte Vergangenheit. Was können wir denn da mitnehmen für unsere Gegenwart?
Also nichts Konkretes, das ist ja klar. Wir leben anders und vor allem wir leben in einer völlig anderen Welt. Aber ich finde es schon seltsam, dass viele Menschen andere Menschen, zum Beispiel wegen deren Hautfarbe, herabwürdigen. Dabei haben wir doch heute gelernt, dass wir alle aus Afrika kommen. Vielleicht können wir auch erkennen, dass angesichts der vielen tausend Jahre, die seit Lucy und den Menschen in der Chauvet-Höhle vergangen sind, wir nicht am Ende der Entwicklung stehen, sondern ein Teil davon sind. Wir heute Lebenden sind nicht die Krone der Schöpfung und irgendwann werden Historikerinnen und Historiker auf unsere Zeit zurückblicken und dann hoffentlich zu der Erkenntnis gelangen, dass wir mit den Problemen unserer Zeit einigermaßen vernünftig umgegangen sind.
Vielleicht macht dazu dann auch jemand mal 100 Folgen, wer weiß. Das auf jeden Fall war die erste Folge von Eine Stunde History, jetzt mal der Reihe nach, über die Höhle Chauvet, für die wir natürlich auch auf die Anfänge der Menschheit gucken mussten. Noch eine Info, falls ihr euch das mal alles in echt angucken möchtet. So ganz in echt geht es nicht. Wir haben ja gehört, die echte Höhle ist für den Publikumsverkehr geschlossen, weil zum Beispiel allein unser Atem diese wertvollen Malereien zerstören könnte. Aber es gibt eine Nachbildung ganz in der Nähe. Daher lohnt es sich trotzdem, an die Ardèche zu fahren und sich das Ganze mal vor Ort anzugucken. In der nächsten Folge, da gucken wir, wann wir eigentlich damit angefangen haben, Städte zu bauen, Felder zu bewässern und so etwas wie Kultur zu entwickeln. Hochkultur genau genommen. Dafür reisen wir ins Zweistromland zu den Sumerern. Diese Reise wird Markus Dichmann dann mit euch antreten. Ich bin Steffi Orbach. Bis bald.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde History. Jeden Freitag neu in der Deutschlandfunk-App. Deine Podcasts.